Herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier bei polygamia.de. Bei mir ist die Lara, hallo.
Hallo.
Und ich bin der Andreas, euer dynamisches Duo. Heute sprechen wir über, eigentlich war es die letzten paar Wochen, gab es eigentlich nur zwei Themen so in der Spielewelt. Das war einmal irgend so ein Zelda-Spiel und Horizon Zero Dawn von Sony bzw. Guerrilla Games, der neue Vorzeigetitel für die PS4. Die Lara hat es gespielt. Mhm. Ich weiß, kenne es nur aus der Presse. Ich habe gar nicht, habe ein paar Bilder, ein paar Trailer gesehen. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt. Deswegen will ich dich mal fragen, Lara, wie ist es denn?
Also, so ganz grob. Vorweg, ich find's sehr, sehr gut. Ich finde es wirklich gut. Ich hatte mich wirklich sehr auch darauf gefreut, als es damals angekündigt wurde und ich den ersten Trailer gesehen hatte, war ich schon hin und weg davon und nicht overhyped, aber zumindest freue ich mich sehr, dass es jetzt rausgekommen ist. Und es ist schon so, dass ich sagen kann, es wurden so gut wie alle Erwartungen erfüllt.
Gut. Wenn wir mal ganz am Anfang anfangen, was ist denn für ein Genre?
Es ist ein Open-World-Action-RPG.
Okay.
Also ein offenes Welt-Aktionsrollenspiel.
Wunderbar. Um was geht's denn?
Also es geht um die Figur, wir spielen die Figur Aloy. Diese Figur ist eine Frauen... Ich fange mit der Welt an. Wir befinden uns in einer Postapokalypse irgendwann in der ferne Zukunft und die Menschen, die es gibt, sind organisiert in so Stammeskulturen und es gibt noch Überreste einer vorigen Zivilisation, die wohl sehr technologieaffin war. Man sieht das relativ schnell. Und die sind aber in dem Stamm, in dem unsere Hauptfigur am Anfang interagiert oder mit dem Kontext sie aufwächst, verpönt, verboten und darf man nicht berühren. Und man startet als kleines Kind, das ist der Einstieg, das ist sehr schön gemacht. Man sieht, wie das Kind quasi als Säugling einem sogenannten Ausgestoßenen des Stammes übergeben wird. Dieser Mann zieht dann das Mädchen auf, Aloy, und man sieht dann die nächste Sequenz, wo sie so ungefähr 8 Jahre alt ist und sie ist halt auch eine Ausgestoßene quasi von Geburt an und die anderen Kinder hänseln sie, die Erwachsenen sagen, dass sie nicht miteinander in Kontakt dürfen, man darf mit ihr nicht reden, also sie wird halt direkt so, kriegt richtig die volle Seite des Ausgestoßenen-Daseins und mit, ich glaube, 18 ungefähr steigt dann das Spiel wirklich ein, wobei man spielt das, die 8-Jährige auch schon, also das ist so das Tutorial-Kapitel der normalen Steuerung beginnt als 8-Jährige.
Und so ein bisschen wie bei Fallout.
Ja, so könnte man es...
Fallout 3.
Ja, genau. Ungefähr das. Oder was war das noch? Da gab es noch so ähnlich... gab es noch so ein Spiel, wo man erstmal... Naja, egal. Auf jeden Fall ist es ganz... Ah ja, genau. Hier bei The Last of Us spielt man ja auch im Tutorial das kleine Mädchen. Und dann ist sie halt gerade so erwachsen und ist zu einer formidablen Überlebenskämpferin mit Pfeil und Bogen und Speer herangewachsen und hat ihr Leben lang trainiert, denn es gibt eine Reifeprüfung des Stammes, an der auch alle Ausgestoßenen teilnehmen dürfen. Und wenn man diese Reifeprüfung besteht, dann wird man in den Stamm aufgenommen. Und dann werden einem die vorigen Vergehen vergeben. Und das ist so das komplette Tutorial als Ganzes. Und das Ding ist aber, hast du dich so ein bisschen in der Welt umgeschaut und startest dann, also du musst, um diese Reifeprüfung starten zu können, musst du schon in dem Startgebiet dich so ein bisschen umsehen. Du kannst schon ein bisschen die Gegend erkunden und triffst auch schon auf die ersten Gegner. Und das ist jetzt das Besondere der Welt. Es sind nämlich Roboter-Tiere. Und die verhalten sich wie wilde Tiere. Das heißt, wenn man ihnen zu nahe kommt, dann und sie bedroht, dann werden sie aggressiv und verteidigen sich. Wenn man sie in Ruhe lässt und einen größeren Bogen um sie herum geht, dann schauen sie einmal kurz hin und machen weiter. Und man trifft am Anfang auf so kleinere, die sogenannten Watcher oder Beobachter. Die sind so wie so kleine Vögel, die so ungefähr, ja, so hundsgroßart sind. Und die sind halt komplett aus Metall. Und man noch am Anfang fragt man sich halt, was machen die da in dieser Welt und warum gibt es die überhaupt? Und als Jägerin lernt man dann diese Tiere zu erlegen und die Ressourcen, die sie fallen lassen, weiter zu verwenden. Und dann passiert bei dieser Reifeprüfung ein Überfall auf diesen Stamm. Und da werden ganz viele Leute getötet und du bist eine der wenigen, die überlebt und wirst von den Stammesanführerinnen damit beauftragt, herauszufinden, wer da dahinter steckt. Und dann darfst du in das Starkgebiet verlassen und gehst in die ganze große offene Welt und dann steht sie dir auch von da an komplett zur Verfügung. Das ist so das Setting.
Wenn ich jetzt über Horizon irgendwas gelesen habe, was immer so die fast alle so erwähnt haben, die Technik. Das wäre sowas wie der neue, wie soll ich sagen, der neue Vorzeigetitel für die PlayStation 4, für die Current Gen. Kannst du das unterschreiben oder ist es dann doch eher so eine Variante von Last of Us? Also es klingt so ein bisschen vom Look her. Also ich stelle mir jetzt halt sehr, 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 sehr so ein bisschen dschungelmäßig und so ganz vor. Wie ist das so geworden?
Ja, also ich würde schon sagen, dass es das aktuell, also ich habe es auf der normalen PlayStation 4 nicht auf der Pro gespielt. Da gibt es auch im Optionsmenü dann theoretisch so drei Sachen, die man einstellen kann, die ich natürlich nicht einstellen konnte, um das Ganze noch ein bisschen schöner zu machen. Die Grafik ist schon Hammer. Das muss man sagen. Es ist jetzt nicht der Megasprung von Last of Us zu dem hier, aber der Unterschied ist natürlich, dass Last of Us ja keine offene Spielewelt war mit dynamischem Tag-Nacht-Wechsel, mit Wetterwechseln. Und das ist hier eben schon der Fall. Also, du hast hier wechselnde Lichtstimmungen, du hast hier Wetterumschwünge mit Regen, mit Tröpfeln, mit Schnee, mit Sandsturm. Du hast hier unterschiedlichste Vegetationen und so weiter. Und da wird halt nie irgendwie groß was nachgeladen. Also das passiert schon. Also du kannst in die Ferne gucken, es gibt keinen Nebel. Du kannst die Dinge, die du siehst, eben auch immer, wenn du lang genug läufst, kommst du da auch hin und kannst dir diese von nah angucken und das meiste kannst du auch irgendwie erklettern oder erklimmen. Die Gesichtsanimationen sind jetzt eben halt vielleicht nicht das, wo ich sage, also wir hatten ja jetzt gerade, das ist ja gerade so ein bisschen die Debatte mit Mass Effect Andromeda. Ich glaube, da also ich habe überhaupt keine Entgleisungen oder sonst irgendwelche Clipping-Fehler oder sonst irgendwas gesehen. Niemals, nicht einmal. Das heißt aber nicht, dass diese nicht vorkommen. Das kommt ja bei Open-World-Spielen häufiger mal vor. Ich erinnere mich da an Mafia 3, wo dann plötzlich ein Auto geladen wurde und das schwebte dann so in der Luft. Habe ich jetzt in Horizon sowas nicht gesehen. Das heißt aber nicht, dass es nicht theoretisch möglich ist. Aber ich habe in den vielen Spielstunden, die ich jetzt da drin war, nichts gleich Vergleichbares gesehen. Aber es ist jetzt nicht das, wo ich sage, boah, also jetzt, boah, also das ist nochmal, also sowas habe ich ja noch nie gesehen.
Du hast gerade gesagt, man kann sehr weit gucken, man kann auch sehr weit laufen, wenn man will. Beim Open-World-Spiel ist es für mich immer die Frage, bringt es denn auch was? Lohnt es sich, diese ganze Gegend zu erkunden?
Ich sag mal, zu größtenteils ja. Das haben die ganz clever gemacht, das ist, und da kommen wir gleich dann noch auf die Mechaniken vom Gameplay und so weiter zurück, dass sie Dinge so platziert haben, dass es eigentlich immer irgendwo was zu entdecken gibt. Und man möchte auch nicht zu klein ansetzen, dass es auch teilweise schon sehr erfüllend ist, einfach nur einen sehr tollen Blick zu haben. Also es gibt in dem Spiel auch einen Fotomodus.
Der sehr ausführlich genutzt wird. Also, da muss ich jetzt so sagen, wenn ich jetzt so in meiner Timeline durchgeguckt habe, dann haben sie entweder irgendwas von Zelda, wurde was gepostet, oder halt von Horizon und immer dann die Sonnenuntergänge und was weiß ich, so diese Widescreen-totalen, ja, John Ford-mäßig. Ja.
Also das lohnt sich dann schon manchmal, wenn man da hochklettert und dann sieht man so in die Weite hinaus. Das ist dann schon auch cool, muss ich schon sagen. Und meistens gibt es auch irgendwas in dieser Welt zu finden an diesen Orten. Zumindest an denen, die so ein bisschen herausstechen optisch.
Es gibt was zu finden, es gibt was zu tun. Was genau gibt es zu tun?
Ja.
Was muss man machen?
Also es ist, was das Gameplay von dem Grundsätzlichen angeht, ist es jetzt nichts Neues im Sinne von, sowas hat man noch nie gemacht. Ne? Es ist ein Action-RPG, wie es schon viele vorher gab. Und ich glaube, der näherste Vergleichspunkt ist Witcher 3. Also in fast allen Bereichen. Ne? Also man hat ein Interface, das sehr nah daran kommt. Also du hast einen Lebensbalken und darunter noch so eine kleinere Leiste. Und das ist dein Medizinbeutelchen, den du mit auffüllst, indem du Medizinpflanzen einsammelst. Mhm. Und das ist, der sieht fast, also allein dieses Balkendesign sieht schon sehr nah, ist schon sehr nah dran an Witcher. Die ganzen Quest-Systeme sind das, also das Quest-System ist jetzt auch gut. Wie soll man das auch groß neu erfinden? Du gehst halt zu einer Person hin und redest mit ihr und dann gibt es Aufträge, die du für die ausführen musst.
Und was sind das für Aufträge? Also?
Ja, das Quest-Design ist jetzt, muss man sagen, maximal auch Witcher 3-Niveau. Manchmal auch nicht ganz so. Also es ist, gerade die Nebenquests sind schon häufig, aber das war bei Witcher 3 auch nicht viel anders. Rede mit Person A, rede mit Person B. Und dann musst du halt irgendwas machen, kämpfen. Also entweder geht um, ich sag jetzt mal, Roboter, Tiere, Monster, was auch immer, die man aus einem Gebiet säubern muss. Oder es sind sowas wie Banditen oder die verfeindete Fraktion. Und dann gibt es manchmal so Ausnahmen, dass man Leute befreien muss. Oder es gibt die Möglichkeit, dass man gewisse Dinge so hinbiegen muss, dass Leute da nicht mehr hin können oder so. Aber im Sinne ist es halt das klassische Quest-System. Aber das ist, also da habe ich noch kein anderes Open-World-Spiel gesehen, das das irgendwie anders macht. Und das ist hier auch so.
Ja. Wie läuft das denn ab? Also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn es jetzt heißt, du musst andere Stämme angreifen oder so, dann poppt bei mir sofort so Uncharted, Tomb Raider, so quasi so Cover, also Duck and Cover, dass du dich irgendwo verbergen musst.
Nee. Also das Kampfsystem ist auch da sehr nah an Witcher 3, aber hat natürlich eigene Elemente, die das wieder doch eigenständig machen. Also es gibt kein Deckungsshooter oder sowas. Also da auch wenn es Parallelen zu Tomb Raider gibt, da können wir gleich noch drauf sprechen, ist es so, dass du musst eigentlich immer in Bewegung bleiben, sonst bist du sehr schnell tot. Du hast verschiedene Waffen, die du im Laufe des Spiels dir eintauschen musst bei Händlern. Du kannst dir direkt Waffen nicht selber craften, du kannst sie nur modifizieren. Und das sind Bogen, verschiedene Bogenarten, ein normaler Bogen, den es dann in 3, 4 verschiedenen Ausprägungen gibt. Dann gibt es einen Scharfschützenbogen, wo man ein bisschen näher ranziehen kann. Und dann gibt es noch die unterschiedlichen Pfeilsorten dafür. Also für den Scharfschutzbogen kannst du unterschiedliche Pfeile, da kommen wir gleich, wenn es um den Kampf geht, nochmal genauer zu, als mit dem normalen Bogen. Dann gibt es eine Schleuder, die verschiedene Munitionsarten hat. Meistens so die Elemente, ne? Feuer, Eis und Blitz. Dasselbe gibt es dann nochmal mit so einem Speerwerfer. Der nennt sich der Rattler. Ich glaube, man würde den am ehesten auf Deutsch mit Speerwerfer übersetzen, der so relativ schnell 5, 6 Pfeile hintereinander schießt, aber nicht, also so wie ein Shotgun quasi.
Gatling Gun.
Nee, das wäre ja dauerhaft. Also der schießt immer nur so 3, 4 und dann muss er wieder nachladen, 3, 4 und wieder nach, also eher Shotgun-mäßig. Und dann gibt es noch so Jagdinstrumente. Das ist einmal der Tripcaster, das ist einfach ein Seilfallensteller. Da musst du immer 2 verschiedene Punkte markieren und dann hast du das Seil gespannt und da gibt es dann halt auch Blitzfalle, Feuerfalle, Sprengfalle und so weiter. Und dann gibt es noch den Ropecaster, das ist zum Fixieren der Tiere. Da kommen wir auch gleich noch dazu. Das ist, den schießt du direkt auf den Gegner und dann macht er das am Boden fest und wenn du das an 3 verschiedenen Stellen machst, dann kann sich das der Gegner nicht mehr bewegen. Ist natürlich bei Menschen eher sinnlos.
Wie bei Ghostbusters.
Ja, genau, so ein bisschen wie bei Ghostbusters. Und im direkten Kampf ist es halt schon so, dass du auch, wie gesagt, hast immer diese Rolle zum Wegrollen und dann schießt du und wenn du das, wo wir gleich noch kommen, geskillt hast, dann kannst du noch so ein bisschen in den Slow-Mo-Modus beim Zielen oder du kannst weiter weg Hechten oder du hast spezielle Attacken aus dem Schleichen, denn du kannst halt natürlich auch viel schleichen. Also es gibt da, es gibt das sogenannte hohe Gras, das erkennt man auch immer, das sieht nicht immer gleich aus, es gibt unterschiedliche Variationen, aber nur da bist du unsichtbar oder sehr schwer erkennbar und kannst mit Pfeifen die Leute anlocken, das kennt man auch in anderen Spielen und dann kannst du mit, wenn du sie geskillt hast, mit einer Attacke die Leute sofort ausschalten.
Ist das jetzt mehr so auf Fernkampf ausgelegtes Spiel oder wenn du jetzt sagst Stealth, so Nahkampf, so Hinterrücks überfallen und ausschalten?
Ja, da kommen wir jetzt zum Skillen oder ja, ich nenne es jetzt mal zum Skillen. Es gibt drei verschiedene Skilltrees und das eine ist Jägerin, das andere ist, es gibt Hunter, es gibt Brave und es gibt Forager oder so ähnlich. Also es gibt die Leute, die Brave sind, so ein bisschen die Nahkämpfer eher. Dann gibt es die Jäger-Skills und dann gibt es eben die Sammler-Skills beziehungsweise ja, die Entdecker-Skills. Und je nachdem, wie man am Anfang seinen Schwerpunkt legt, muss man sich dann auch in den Kämpfen verhalten. Also es gibt halt eben einen Kampfstil, der dir deine Bogen-Skills so ein bisschen verbessert, im Sinne von eben, du kriegst so einen Slow-Mo, den du dann nochmal verlängern kannst, wenn du nochmal nachskillst, dann gibt's einen Skill, wo du von Seilen, gespannten Seilen, wie so trapezmäßig, kannst du von Seilen runterschießen, das musst du auch erst lernen, dann gibt's eben diesen Stealth-Angriff aus dem hohen Gras, dann gibt's noch einen Death from Above, wo du, wenn du über den Leuten stehst, auch so ein Stealth, also das hängt ein bisschen davon ab, wenn du mehr auf den Nahkampf gehst, dann gibt's halt Skills, die sagen, okay, mit diesem Skill haust du den Robotertieren ihre Schutzpanzer ab oder mit denen haust du größere Wesen mit einem Schlag umhauen und dann kannst du einen Folgeskill machen, wenn die umgehauen sind, also wenn die am Boden liegen und sich kurz nicht bewegen können, kannst du auch so einen Quick Death to the Heart. Also es hängt ein bisschen davon ab, was man machen will. Das Ding ist halt, und da kommt so einer der wenigen Kritikpunkte, die ich an dem Spiel habe, es ist schon so, dass man relativ gut fast alle drei, aber mindestens zwei Skilltrees fast komplett durchskillen kann bis zum Ende des Spiels. Also da hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass das noch ein bisschen mehr Rollenspiel ist. Also es ist halt so, ne, die erste Riege kostet immer nur einen Skillpunkt, die zweite Riege kostet zwei Skillpunkte und die dritte und die vierte kosten jeweils drei. Und das war's. Es gibt halt so vier Linien immer und pro Skilltree gibt es drei, also 3x4, 12.
Gut, das so gegen die Stämme, okay, das klingt so, als hätte ich das schon in anderen Spielen schon 100-mal gesehen, sag ich mal. Das klingt so ein bisschen nach Last of Us, das klingt ein bisschen nach Tomb Raider, wenn du jetzt gerade sagst, dass es drei verschiedene Skilltrees, wenn du so willst, gibst. So was Ähnliches gibt es ja auch, gerade Rise of the Tomb Raider.
Genau, die sind sehr ähnlich.
Das mit dem hohen Gras, das erinnert mich auch wieder an Rise of the Tomb Raider, wobei ich dazu sagen muss, erinnert mich wahrscheinlich jetzt eher daran, weil ich Rise of the Tomb Raider gerade gespielt habe. Sonst wäre mir jetzt vielleicht gar nicht so aufgefallen, weil es so eine beliebte Mechanik halt ist. Ich glaube, was auch immer wieder bei dem Spiel halt raus ist, der Kampf gegen diese Roboter.
Genau, und das ist auch das viel Interessantere.
Ist das jetzt, kann ich mir jetzt das so vorstellen, als so eine Art Shadow of the Colossus oder so ähnlich?
Nein, viel kleiner. Viel kleiner. Also das größte Wesen ist schon sehr groß. Und das werden dann eben auch immer Dinosaurierartige. Also es gibt einen Säbelzahntiger, es gibt so eine Art Panther, die sind auch sehr super. Der Panther hat nämlich eine Cloaking, also der ist unsichtbar und der hinterlässt so Spezialminen, wenn du dazu nah rankommst, dann gibt es entweder Sprengfallen oder ein Signal und dann kommt der so zu daher und greift dich an, ist aber eher ein Fernkämpfer, der hat in seinem Schwanz so eine Laserkanone und die ist ziemlich stark und die sind super gefährlich, diese Panther, weil die sind halt unsichtbar und erst wenn du weißt, wie du die besiegen kannst mit diesen Fallen und mit deinen Spezialwerkzeugen, dann kannst du die einigermaßen machen. Aber es ist immer so, sobald mehr als eins von diesen etwas größeren Tieren oder Dinosauriern kommt, ist es echt gefährlich. Also im Nahkampf ist Aloy einfach auch immer unterlegen, weil die Menschen einfach, ne, die haben jetzt nicht, du hast zwar verschiedene Outfits, die unterschiedlich noch belegt werden können mit speziellen Patches und so weiter, die dir so ein bisschen einen Bonus auf verschiedene Sachen geben. Aber
auch wieder Rise of the Tomb Raider.
Genau, aber die größeren Monster können dich fast alle One-Hit killen. Und da muss man schon aufpassen.
Ja, wie sieht das jetzt aus?
Ja.
Wir reden ja, die einfach zu fangen. Reicht das, wenn ich dann einen gezielten Schuss setze oder muss ich den einfach nur in eine Falle locken, dann ist das gefangen,
nee,
du hast jetzt
nee,
so
nee.
Gesagt.
Ja. Also die kleineren, diese Watcher, wenn du die direkt in ihrem Auge triffst, dann kannst du sie mit einem Schuss fertig machen. Alle anderen brauchst du mindestens zwei. Also natürlich, je weiter du hochlevelst und stärker wirst und bessere Ausrüstung hast, sind die kleineren natürlich irgendwann keine Herausforderung mehr. Aber die großen, das ist immer ein minutenlanger Kampf. Also ich habe selbst mit über Level 20 hinaus noch minutenlang mit einem Ding gekämpft, das so ungefähr meine Größe hat. Also
skalieren die also von der Schwierigkeit sich, also passen die sich an deinen Level?
Nee, das glaube ich nicht. Das habe ich nicht so festgestellt, nee. Weil die kleineren, die sind dann wirklich auch schneller weg. Es gibt so kleine Scrapper, das sind, keine Ahnung, so Hyänen, die waren am Anfang wirklich hart, vor allem, weil die immer in so in 3-4er-Gruppen auftauchen. Da hatte ich am Anfang mit so Level 10, 11 überhaupt keine Chance. Aber mit Level 18, 19 habe ich die halt einfach einzeln weggewatzt, habe immer ausweichen, Slow-Mo und dann mit einem Pfeil 3-4-mal drauf. Und dann hast du halt, weißt du natürlich auch, okay, die sind anfällig gegen Feuerpfeile. Machst du 3-4 Feuerpfeile, dann fangen die Feuer und sind halt für kurze Zeit wieder so Art gelähmt, ne, weil sie versuchen, das Feuer irgendwie abzuschütteln oder loszuwerden. Aber die größeren, die musst du wirklich mit Taktik, also da musst du dir vorher überlegen, erstmal musst du sie scannen, da kommen wir gleich noch dazu, was das bedeutet, damit du die Schwachpunkte so ein bisschen siehst. Und dann musst du halt mit dieser Stolperfalle und dann kannst du noch so Sprengfallen setzen, musst du die schon so ein bisschen taktisch vorher setzen, weil wenn die dich einmal angreifen, dann ist es wirklich schwierig, da kannst du nicht viel machen mehr mit Fallen und so weiter, sondern dann musst du wirklich ausweichen, einen Pfeil schießen, weil sonst die sind wirklich sehr aggressiv dann. Also die lassen dir kaum Zeit zum Luft holen. Das ist ein bisschen so wie Witcher. Wenn du Witcher 3 nimmst und größere Monster gejagt hast, dann hattest du auch nicht die Möglichkeit, da jetzt mehr als 2-3 Mal zuzuschlagen und dann musstest du wieder ausweichen. Und dann musst du halt schauen, dass du die einzelnen Komponenten von diesen Tieren runterschießt. Entweder sind es Platten, die sie schützen, oder du hast, wenn die zum Beispiel speziell Eisbehälter haben, dann musst du die mit einem speziellen Pfeil abschießen. Dann fangen die Feuer oder explodieren oder sonst irgendwas, dann sind sie geschwächt, dann kannst du 3-4 Pfeile machen. Also das ist wirklich so ich möchte mal sagen, Monster Hunter Light.
Ja, kennst du Vanquish?
Ja, das ist
ja, also
ähnlich.
Das hat mich jetzt so spontan dran erinnert, weil bei Vanquish war es ja auch so, du musstest da quasi die Rüstung, die die hatten, abschießen, damit du die Dinger erledigen konntest.
Das ist richtig. Vanquish ist auch ein sehr guter Vergleich, was das angeht, weil du auch da durch diesen Scan hast du dann so gehighlightet, wo diese Sachen sind und dann musst du die halt runterschießen mit verschiedenen Pfeilarten oder eben den Sprengfallen und so weiter. Und das Leiden hast du halt auch. Nur ist es natürlich nicht so extrem wie Vanquish, ne?
Also, ja, aber wenn man was von Vanquish nimmt, dann kann das Spiel an sich gar nicht so schlecht sein.
Genau, und es ist wirklich extrem befriedigend, wenn du dann so ein größeres Tier auch das erste Mal oder das zweite Mal oder das dritte Mal, gerade die größeren sind extrem schwierig. Es gibt so eine Art Riesenmaulwurf, die sind unglaublich schwierig. Die hauen halt auch immer wieder während des Kampfes unter der Erde ab und können unter dir auftauchen und du bist sofort tot. Also du musst halt, weil die haben so nah, das heißt, wenn du dich bewegst, je mehr du dich bewegst, desto eher wissen sie, wo du bist. Das ist halt, dann gibt's Riesenkrokodile, dann gibt's den T-Rex, dann gibt's, gibt's noch, es gibt kleinere Geier, aber es gibt auch den Riesen-Mega-Adler oder was es auch immer ist. Das ist so ein, der hat als Spezialität Elektroschaden und habe ich den am Ende, kurz vorm Endgame, also fast schon im Endgame, habe ich es geschafft, den zu legen. Ich habe den mal 5-6 Stunden vorher versucht in der freien Wildbahn, wo ich noch so 6-7 Level drunter war zu legen und hatte gar keine Chance. Also das ist schon hart teilweise und deswegen.
Ja. Ja, du sagst jetzt so, zählst jetzt so einige Gegnertypen auf. Werden die auch noch gegen Ende immer mehr, also im Endgame, also hat es, lässt sich das, haben sich die Entwickler immer wieder was Neues einfallen lassen? Oder ist es so nach, ich sag mal, nach der Hälfte des Spiels, hast du jedes Monster gesehen und dann wiederholt sich das einfach
nö,
nur?
Nö, also es ist so, dass es gerade im letzten Drittel kommen eben nochmal diese großen Backen dran. Also ich meine, du kannst, wie gesagt, wenn du das Startgebiet verlassen hast, kannst du theoretisch sofort dahin. Dann hast du ihn natürlich schon in den ersten paar Stunden gesehen. Aber du überlebst es halt nicht lang. Und deswegen, also du hast dann, also es ist nicht so, dass du dir Stück für Stück neue Gebiete und dann sind da völlig neue Monster. Aber es sind schon so, dass es gibt natürlich Gebiete, wo manche Monster eben eher vorkommen und manche andere, weil die halt natürlich sich so ein bisschen der Umgebung angepasst haben. Es gibt halt auch so schneeverhangene Berge, es gibt so eher Wüstensachen und diese T-Rex-Sachen zum Beispiel, die leben halt in Wüstengebieten. Also sind die vor allem dort. Wenn du jetzt von Anfang an in dieses Wüstengebiet rennen würdest, was die Main Story natürlich nicht macht, die leitet dich natürlich schon so, dass es deinem Level entsprechend funktioniert. Aber du kannst es so machen. Aber ich fand es schon so, dass ich so nach 20 Stunden habe ich gedacht, oh, jetzt kommt noch mal was komplett Neues. Wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Wenn du jetzt alles so erzählst, was das Gameplay, das klingt für mich so ein bisschen nach so einer Art Best-of der letzten 10 Videospieljahre. Du hast diese klassischen Missionen, läufst du dem hin, du sollst das erledigen, gegen die Stämme kämpfen, kennt man aus Uncharted, dann sollst du halt diese großen Monster bekämpfen, das erinnert mich jetzt ein bisschen an Vanquish oder an Monster Hunter und so weiter.
Ja, dann hast du,
wie gesagt, aus
Witcher hast du dann noch dieses
Fährtenlesesystem,
ne, das hast du, oder Batman, ne, dass du Dinge scannen musst und dann kannst du sie untersuchen, also du hast so ein bisschen dieses Investigative, es passt aber halt alles und das ist genau das, also es wirkt. Am Anfang denkst du dir relativ, oh, das kenne ich doch auch. Also die Features an sich sind jetzt einzeln gesehen nicht radikal neu, aber sie sind unglaublich gut in diese Welt eingebunden. Sie passen einfach perfekt in dieses Setting rein, weil du bist eine Jägerin, also musst du dich halt auch so verhalten. Es ist eben nicht so wie bei Batman in den Arkham-Spielen, wo es irgendwie dann durch die Open World plötzlich überhaupt nichts mehr mit Batman zu tun hatte, der als Greatest Detective gilt und dann musst du überhaupt keine Detective-Arbeit mehr leisten, sondern verhaust nur noch die Leute. Und hier ist es genau andersrum. Ja, ich weiß, das sehen andere vielleicht.
Sag nichts gegen Arkham City.
Doch, eben. Ich mochte Arkham Asylum sehr, sehr gern und war von Arkham City sehr, sehr enttäuscht. Aber das ist was anderes. Ich wollte nur sagen, diese Mechaniken funktionieren deswegen sehr gut, weil sie eben in dieser Welt so stimmig sind. Nämlich Aloy findet relativ am Anfang so ein kleines Stück von dieser Technologie, den sogenannten Fokus. Das ist so ein Dreieck, was sie sich an die Schläfe pappt. Und damit hat sie eben diese spezielle Fokussicht, die du mit dem R3-Stick aktivieren kannst, um die Gegend zu scannen. Und damit kannst du halt die Gegner anvisieren, du kannst nach Ressourcen suchen, du siehst Hologramme und hast natürlich dadurch auch diesen Vorteil gegenüber anderen Leuten. Und deswegen ist es auch so glaubhaft, dass dann eine Figur zum Beispiel 10 andere überwältigen kann oder besiegen kann, weil sie eben den Vorteil dieses Fokus hat, den die halt nicht haben. Also das ist schon, also du kannst damit Gegner markieren, du kannst ihre Routen, die sie so ablaufen, dir anzeigen lassen. Das sind schon Vorteile. Ohne das wäre es auch echt viel, viel schwieriger, durch dieses Spiel durchzukommen.
Würdest du sagen, es ist ein leichtes oder ein schweres Spiel? Wie würdest du es einsortieren so? Aber es gibt
Schwierigkeitsgrade von easy bis hard und ich habe es auf normal gespielt und auf normal war es fordernd. Also auch da nochmal der Vergleich zu Witcher, passt sehr gut. Die ersten Kämpfe bin ich auch häufiger gestorben, bis ich gelernt habe, was ich machen darf und was nicht. Und dann war es aber immer fair. Es gab ein, zwei Szenen, wo man in Situationen kommt, die es einem wirklich nicht einfach machen. Da kann ich gleich, wenn ich über die Welt und die Figuren darin noch ein bisschen erzähle, noch ein bisschen drauf eingehen, weil man natürlich vom Spiel manchmal in Situationen reingeworfen wird, wo du das, was du gelernt hast, nicht mehr anwenden kannst und musst versuchen, anderweitig zu überleben. Das kennt man auch von anderen Spielen, aber nochmal, um diesen Punkt auch aufzugreifen, den du meintest, es wirkt wie ein Best-of. Ja, es wirkt wirklich wie ein Best-of, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil wenn du von allen Spielen der letzten 10 Jahre das Allerbeste nimmst, dann hast du insgesamt ein super Spiel. Und man darf auch nicht vergessen, die Entwickler, das Entwicklerstudio Guerrilla Games, die haben vorher noch nie sowas gemacht. Die haben immer nur First-Person-Shooter gemacht, nämlich Killzone. Und deswegen ja, finde ich.
Aber da muss man dazu sagen, wenn die, rein technisch gesehen waren die auch immer auf der Höhe der Zeit. Ja. Ich weiß noch, Killzone, das erste, das war ja so die Grafikreferenz, so ein bisschen. Für die PlayStation 2 und später mit 2 und 3. Persönlich würde ich sogar sagen, die wissen schon, was sie tun. Ja. Die klauen, also die klauen, es klingt jetzt so blöd, sie lassen sich schon von anderen Spielen inspirieren, aber wenn ich jetzt mal Killzone 2 nehme, das ist für mich, lassen wir mal diese dumpfbackige Military-Shooter-Story beiseite, aber rein vom Spielprinzip, vom Spielablauf, vom, wie sagt man so schön, Pacing, also vom Aufbau der Mission, war das schon einer der besten First-Person-Shooter, die ich so in der mit der Last-Gen gespielt habe.
Ja, und das merkt man, also, das merkt man, denn sie haben sich das Gute aus Killzone, alles, was sie da richtig gemacht haben, sie sich mitgenommen und alles, was sie nicht selber wussten, haben sie sich gut von anderen, wie gesagt, man kann es positiv formulieren, inspirieren lassen oder man kann es kritischer sehen, abgeguckt. Aber ich bin auch wirklich häufig eher, also gerade bei solchen groß angelegten Spielen, sage ich, lieber gut abgeguckt als schlecht selbst gemacht. Also ganz ehrlich, ich fand's nicht schlimm, dass ich dadurch fühlt man sich sehr schnell in diese Welt, in dieses Spiel auch ein und es ist sehr intuitiv alles, die Steuerung, die Tastenbelegung, das passt alles sehr gut. Und wie gesagt, dadurch, dass es alles in dieser Welt auch stimmig ist und nichts aufgesetzt wirkt, finde ich das gut. Du hast nämlich zum Beispiel auch, um noch ein Spielelement zu erwähnen, die typischen Ubisoft-Tower.
Ah, okay.
Das sind in dem Fall riesige spazierengehende Giraffendinosaurier. Und die musst du hochklettern und oben haben sie so wie so eine von dem Raumschiff Enterprise diese runde Schüssel, diesen Teller, haben die als Kopf. Da musst du oben drauf, damit du deinen modifizierten Speer reinstecken kannst und damit erschließt sich die Gegend. Musst du aber nicht machen, weil du kannst die Gegend halt auch einfach erkunden. Also völlig wurscht. Aber es ist halt sehr schön, weil es immer wieder so ein bisschen noch eine Herausforderung ist und es wird auch immer schwieriger, an diese Giraffen-Dinos ranzukommen. Aber das hätte man sich meiner Meinung nach natürlich auch sparen können, aber das Design dieser Türme ist halt auch einfach so schön, weil es nicht einfach nur ein Turm ist, wie es in anderen Spielen ist, sondern es ist halt wirklich auch wieder ein eigenes Lebewesen. Fand ich einfach schön gemacht. Und das wird auch später dann nochmal, auch das wiederum, es wird auch gut in die Story eingebaut, denn diese sogenannten Langhälse oder Tallneck, wie es im Englischen, in der englischen Fassung heißt, die spielen dann später in der Story auch wieder eine Rolle. Deswegen finde ich das gut.
Gut, wusste jetzt, dass du jetzt Story ansprichst. Wenn du alles, was du jetzt erzählt hast, klingt das ja schon, dass man sich da sehr verlieren kann in dieser Welt, dass es einen Haufen Zeug gibt, was eigentlich so ablenkt von der Story. Gerade bei Open World, finde ich, ist das ja immer ganz schrecklich. Also, dass du da eine Open World hast, also alles gut und schön, kannst viel zu tun, aber andererseits hast du dann so eine Story, die ja dramatisch sein soll und eigentlich gibt es ja nichts, was sich stärker beißt als so eine Open World und eine gute, spannende Dramaturgie. Normalerweise ist ja eine Dramaturgie so ein, da wisst ihr wie, an der Schnur gezogen durch einen Film und so weiter oder durch ein gutes Spiel geführt, das eine gute Story hat. Wie ist da das Verhältnis? Lenkt das, lenken die Nebenmissionen, lenkt die Welt zu sehr ab von der eigentlichen Story oder ist diese Story eher so wie in den Souls-Spielen, also Dark Souls, Bloodborne oder so, wo es ja nur so, ich sag mal, nur so Ansätze, so Andeutungen von Story gibt und die kannst du dir dann mehr oder weniger selbst zusammenbasteln?
Nee, das ist es nicht. Es ist definitiv eine Story da und die wird auch sehr in den Vordergrund gestellt, ne? Von Anfang an. Also schon, wie gesagt, dieses Setup mit diesem ausgestoßenen Dasein und dass du die durch diese Beweisprüfung, die Reifeprüfung, das wieder zurück bringen musst, ist schon als Einstieg sehr storylastig. Und das Ding ist, es fängt am Anfang schon so ein bisschen standardmäßig an, so du bist das besondere Wesen in dieser Welt, bist anders als die anderen.
The One.
Du bist the One. Aber viele dieser klassischen Tropen werden dann auch relativ früh entweder ausgehebelt, abgehakt oder in eine völlig neue Richtung gesteuert. Also diese Vaterfigur für dich, ne, also da könnte man ja, weiß ich nicht, auch viel an Story noch aufmachen. Da wird relativ früh wird da ein Deckel drauf gesetzt und dadurch, dass diese Stammesgesellschaft, in der du eigentlich so, du bist ja nicht direkt in ihr aufgewachsen als ausgestoßen, aber in der du, in deren Kosmos du aufgewachsen bist, ist eine matriarchatische Gesellschaft, also angeführt von drei Frauen und das Thema Motherhood ist bei denen über alles und da du aber als Hauptfigur, Aloy, keine Mutter hast, bist du doppelt und dreifach ein Sonderling. Und das wird dann wiederum rückgespiegelt mit der Technologie, dass du eben, und das kommt auch relativ früh zum Thema dieser Reifeprüfung dann raus, das ist jetzt noch kein Mega-Spoiler, dass du halt keine wirkliche Mutter hattest, sondern plötzlich vor einem Berg lagst und wurdest gefunden. Und dann ist nämlich der Anreiz nicht nur, also du hast quasi zwei Story-Stränge. Das eine ist, herauszufinden, wer dieser andere Stamm war, der dich überfallen hat und warum. Das zweite ist halt auch, wer bist du eigentlich, wo kommst du her und was ist deine Vergangenheit und wie kann das sein? Und diese zwei Motivationen sind schon sehr, sehr gut geschrieben. Das muss man einfach sagen. Also die Figur Aloy ist auch super geschrieben. Die ist sympathisch, die ist einfühlsam, die ist sehr schlagfertig und witzig teilweise, aber manchmal auch echt sehr, sehr, also die ist sehr durchsetzungswillig und die weiß, was sie will und manchmal, also man merkt ihr diese einzelnen Stimmungen so an. Du hast, auch wenn ich nicht sicher bin, ob das irgendeine Auswahl, also ich bin mir fast sicher, es hat keine Auswirkung, sondern das ist eher so eine Reflexion der eigenen Spielweise. Du hast an einigen Punkten in den Dialogen die Möglichkeit, drei verschiedene Richtungen einzuschlagen. Das ist einmal empathisch, einmal eher intellektuell, was weiß ich, sachlich nüchtern und einmal eher so aggressiv.
Das erinnert jetzt wieder an Mars.
Genau, also das haben sie sich da ein bisschen abgeguckt, aber es gibt jetzt nicht diese Punkte, wo du dann in eine gewisse Richtung gehst und dann reagiert die Welt ganz anders auf dich. Das ist nicht ganz so der Fall. Also es gibt so ein, zwei Punkte, wo du entscheiden musst, wie du in Situationen umgehst und dann wird sich dieser Nebenstrang wahrscheinlich anders entwickeln und es gibt so ein paar Städte, die gehen dann vielleicht anders mit dir um. Aber im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, eher so eine Reflexion, wie will man selber sein? Oder wie man selber die Figur formen. An der Stelle muss ich auch nochmal echt die Voice-Actor-Performance von der Sprecherin von Aloy sehr hoch loben. Ja, das ist nämlich Ashley Birch, die man kennt von, weißt du?
Weißt du, wer Ashley? Du wirst es mir gleich sagen.
Naja, wenn ich es dir sage, dann kannst du es. Ist es aus Borderlands ist das eine Stimme. Borderlands 2 und ich glaube auch von diesen Stories.
Ist die verwandt
und,
mit dem
Ja, Anthony genau, das sind Geschwister, der hat ja die Story geschrieben. Okay. Und sie hat, glaube ich, auch die Hauptperson in Life is Strange gesprochen, wenn ich mich irre, Chloe. Und noch irgendeine. Und sie haben zusammen ja diese kleine Mini-Comedy, Videogame-Comedy-Show, Hey, Ash, what you're playing, auf YouTube. Kann ich sehr empfehlen. Und die ist wirklich, wirklich gut als Aloy. Die ist wirklich gut. Also man nimmt ihr das immer ab. Und der Unterschied ist mir dann auch aufgefallen, als ich mal für 2 Stunden lang, relativ in der Mitte des Spiels, auf die deutsche Synchro gewechselt habe. Oh. Die ist keine Katastrophe. Die geben sich wirklich Mühe und es ist nicht schlecht. Aber es ist kein Ver- also es ist wirklich, da liegen schon noch mal Welten dazwischen. Ich habe leider...
Wo würdest du das jetzt dran festmachen? Ist jetzt immer leicht so, ja, die ist besser und schlechter, das kommt ja öfter so.
Na, es ist
auch, die Diskussion hast du ja auch mit Serien.
Ja, ich bin ja auch eigentlich nicht, auch wenn ich das fast immer OV konsumiere, wenn es geht, bin ich keine von den Elitenmenschen, die sagen, nur OV und alle anderen sind weniger wert, wenn sie die Synchro gucken. Das ist Bullshit. Jeder soll so gucken, wie er am meisten Spaß hat. Und auch beim Zocken soll das so sein. Wenn man mehr versteht, wenn das auf Deutsch gespielt wird, dann ist das voll in Ordnung. Die Frage ist halt, ob die Dinge, die dort passieren, transportiert werden. Und da hat die deutsche Synchro natürlich bei Videospielen schon schwer, weil da häufig ja, ich weiß ja, wie das funktioniert, häufig kriegen die Leute ja gar kein fertiges Spiel zugeschickt, sondern nur die einzelnen Textsachen und müssen die einsprechen, ohne dass sie die Szene wirklich vor Augen haben. Dementsprechend haben die natürlich einen Nachteil. Das ist nicht immer so, aber meistens. Ich weiß nicht, wie es hier war. Aber es ist schon so, dass ich im Deutschen gemerkt habe, dass es nicht so rüberkommt einfach. Die Emotionen sind da, aber sie wirken so immer so ein bisschen aufgesetzt. Und bei der amerikanischen, also englischen Fassung ist es so, dass die halt wirklich on point sind. Wenn du die Augen zumachst und die Dialoge nur hörst, dann wirken die wirklich gut, echt wie aus einem Film oder einer Serie. Und bei den Deutschen wirken sie immer so ein bisschen hölzern. Es spielt auch eine, das scheint ja jetzt so ein bisschen so ein Trend zu sein, spielt auch ein relativ bekannter Schauspieler, aber nicht super großer Schauspieler mit. Zuletzt habe ich ihn gesehen in John Wick 2. Und zwar der Hotelier, der Concierge.
Lance Reddick.
Lance Reddick, genau. Bekannter Serienstar auch durch...
den man auch aus The Wire
kennt. The Wire kennt man ihn. Dann hat er in... wie heißt diese Akte X, diese neuere Variante quasi? Jetzt komme ich nicht drauf. Ist egal. Mit F. Ich komme nicht drauf.
Fringe.
Genau, da hat Fringe, er auch mitgespielt. Genau. In Fringe und wie gesagt, in Filmen hat er auch teilweise mitgespielt. Zuletzt übrigens nicht nur in Wick 2, sondern in dem Movie Mystery Podcast im vorletzten hatte ich ja hier The Guest, da spielt er ja auch mit zum Beispiel. Genau, okay. Und das, da habe ich auch gemerkt, in den Szenen, Verzeihung, ist die deutsche Synchro von ihm zum Beispiel auch nicht ganz on point gewesen. Man merkt halt, der hat auch eine Stimme, die sehr markant ist. Dementsprechend, wenn ihr es könnt, spielt das Spiel auf Englisch. Ihr könnt ja auch deutsche Untertitel dazu schalten zum Beispiel.
Ah, das wollte ich gerade fragen. Gibt es eigentlich nur deutsche Untertitel oder auch englische Untertitel?
Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch gibt es sowohl synchronisiert als auch Untertitel.
Ja, also ich mag es ja am liebsten, wenn ich mir was in Englisch angucke, dass ich auch englische Untertitel...
Dann lernt man gleich noch was.
Ja, weil, also ich tue mich immer schwer, wenn ich deutsche Untertitel, wenn ich Englisch was höre und deutsche Untertitel habe. Das ist zu viel für mein altes Gehirn.
Naja, ich glaube, das ist generell einfach auch wieder so eine Transferleistung. Das lenkt irgendwie immer ab. Da sind wir aber auch schon wieder beim Punkt, ne? Was dieses Spiel wirklich gut, sehr gut macht, das sind die einzelnen Figuren, vor allem der Maincast. Aber auch die Nebenfiguren, da haben sie sich auch so ein bisschen was von anderen Spielen abgeguckt, im Sinne von, dass sie da auch was reinstecken müssen, damit die Welt glaubhaft ist. Also Aloy an sich, wie gesagt, super. Ein sehr vielschichtiger Charakter, macht eine Entwicklung durch, auf Charakterebene auch, ist jetzt nicht diese strahlende Heldin, die sofort immer alles richtig macht, noch ist sie diese reluctant Anti-Hero-Person, die eigentlich überhaupt keinen Bock hat und das nur macht, weil sie vom einen ins andere stolpert oder so weiter, sondern die ist ihre eigene Person, die trifft ihre eigenen Entscheidungen, hilft, wenn man sie helfen lassen will, aber man muss es halt auch nicht tun. Weil du gemeint hast, ob die Story reicht, um sich nicht ablenken zu lassen, das hängt halt auch ein bisschen davon ab. Ne? Also wenn ich gesehen habe, da ist ein Gegner-Typ von Robo-Dino-Wesen, die habe ich erst einmal gesehen, da war ich zu schwach, jetzt bin ich 3 Level höher, jetzt probiere ich es nochmal und dann sterbe ich vielleicht, dann probiere ich es aber noch 2-3 Mal. Und dann, bis ich es geschafft habe. Andere würden vielleicht direkt weitergehen oder spätestens, nachdem sie einmal gestorben sind, sagen, okay, mache ich nicht. Also die Story ist aber wirklich gut geschrieben. Also es ist eine gute Science-Fiction-Story, muss man sagen. Es ist wirklich einfach eine sehr gute... Ich würde mir das hätte ich mir auch sehr gerne als Serie oder Film angeguckt und es hätte mich wirklich, glaube ich, mitgerissen, weil da sind so viele gute Ideen auch dabei, mit diesem ganzen, die Menschheit geht zu weit in dem, was sie tut oder ist leichtfertig und wie gehen sie dann mit ihren Fehlern um und ich kann da jetzt nicht zu viel sagen, ohne wirklich zu spoilern, aber ich meine, irgendwie ist diese Welt ja zugrunde gegangen und das war natürlich der Fehler eines Menschen oder mehrerer Menschen oder der Menschheit und wie es dazu kam, findet man dann halt langsam raus und wie es dann danach damit umgegangen wird, was Horizon Zero Dawn eigentlich auch ist, denn das Spiel heißt nicht einfach nur so. Ist auch super und das Ende wiederum, diese Verbindung zwischen alter und neuer Welt und was dann die Bedrohung ausmacht, ist auch super. Und es ist halt nicht dieses klassische Dragon Age oder so, wo du von Anfang an irgendwie eine böse Übermacht hast, die einfach nur böse ist. Und du musst die halt aufhalten. Und es gibt ja keinen Sinn, dass du aber 30 Stunden lang Nebenquests machen kannst und das Böse kommt nicht weiter vorwärts, bis du die Mainquest weitermachst. Das ist hier halt nicht so. Das ist ganz am Ende ist es ein bisschen so. Aber auch da ist es alles, ergibt alles Sinn. Also die Welt an sich ist spannend genug, dass man einfach auch nur darin rumlaufen möchte. Und man kann halt, wie gesagt, als Jägerin oder Sammlerin erkunden. Dann findest du halt auch Gegenstände, die dann wieder, also es gibt natürlich Audiologs, Textlogs, die dir so ein bisschen die Geschichte erzählen.
Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das jetzt fehlen würde, weil das gehört auch zu den letzten 10, 15
ja,
Jahren.
Ja, also viele sagen, es gab Kritiker, die gesagt haben, die sind so eine Checkliste durchgegangen. Ich sage wiederum, also die Logs, die man da findet, die haben auch wirklich immer irgendwas zu erzählen und die sind nicht direkt für die, also die sind wirklich nur Environment, Storybuilding. Worldbuilding. Es gibt aber auch ganz viel einfach nur von diesem sogenannten Environmental Storytelling. Also die Umgebung, ohne dass da irgendwas Spezielles mit passiert in der Interaktion, sondern einfach nur die Umgebung, wie sie ist, erzählt schon die Geschichte. Du siehst so viele unterschiedliche Arten von Ruinen, von Überbleibsel, Dinge, die zugewachsen sind. Wenn du dann in gewisse Gegenden kommst, in gewisse, wo noch mehr erhalten ist, dann siehst du, wie die Technologie damals fortgeschritten war, bevor dieses große Etwas passiert ist. Und dann gibt es noch so Kleinigkeiten, die sehr witzig sind, wenn du zum Beispiel Gegenstände findest, die du dann bei den Händlern eintauschen kannst, wo man dann, die dann neue Bedeutung bekommen. Also du findest zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Schlüssel, Autoschlüssel oder einen Schlüsselbund. Und die wissen natürlich nicht, was es ist. Denn es gibt keine Türen, es gibt nichts mehr zum Aufschließen damit. Und die denken, okay, das ist halt Schmuck. Und dann tauschst du das halt als Schmuck ein. Oder du findest, das ist eine von diesen optionalen Sammler-Dings, aber die kannst du auch so sammeln, ohne dass du dies als Quest machst. Das sind Tassen. Ganz unterschiedliche Tassen und es gibt dann in einer Stadt gibt es einen Händler, der sich nur auf diese Tassen, der total verrückt nach diesen Tassen ist und dann redest du mit dem und dann sagt der, ich glaube übrigens, dass diese Tassen dazu da sind, für die Bartpflege und für jeden Schritt dieser Bartpflege gab es eine unterschiedliche Tasse, eins für das Wasser, eins für den Schaum und sie sagt dann so, glaubst du nicht, dass man vielleicht auch einfach nur daraus getrunken hat? Und er sagt so, nein, das wäre ja völlig Verschwendung für so eine tolle Art von Gefäß. Sowas und sowas. Und dann gibt es noch was, eine Sache muss ich noch wirklich erwähnen. Das fand ich zum Beispiel, das mag vielen anderen egal sein, aber das ist für mich sowas, was ich wirklich gut fand. Es gibt sogenannte Metallblumen, Metal Flowers. Die wachsen immer in so einem Dreieck von so Efeu und gehen dann so auf, wie so eine Blüte und wenn du die sammelst, dann ist da ein Stück Code drin. Wenn du die in deinem Inventar anguckst, dann siehst du dann immer if true und dann kommt Text und dann nochmal so Code. Und in dem Text ist Lyrik. Da sind Gedichte drin. Und es gibt drei verschiedene Arten von diesen Metal Flowers und das eine sind zum Beispiel immer nur Haikus. Das andere sind nur Sonette. Und das dritte habe ich noch nicht herausgefunden, ob das eine Gattung ist oder aus einem gewissen Jahrhundert kommt, aber da habe ich auch schon drei, vier, als alte Literaturwissenschaftlerin sind mir natürlich auch die ein oder anderen Sachen sofort in den Kopf geschossen. Aber das fand ich so super. Das ist so genial. Das ist eigentlich total unnötig, dass diese Dinger da rumliegen. Und du machst mit denen auch nichts. Du kannst sie natürlich auch wieder eintauschen für wieder Geld, Währung, was auch immer. Aber dass die da trotzdem noch so weit gegangen sind, und das sind schon sehr viele. Also,
bis ins Detail hinein.
Da merke ich dann, dass sie mehr als nur Checkboxen abgehakt haben, sondern dass sie sich tatsächlich auch die Mühe gemacht haben, dieses Worldbuilding zu machen. Und das fand ich wirklich, wirklich schön. Und da muss ich dann auch sagen, dass ich sage, alle die vorher gesagt haben, Guerrilla Games, ob die das hinkriegen, ja, sie haben es echt hingekriegt.
Wie lange hast du für das Spiel gebraucht?
Also ich bin jetzt relativ straight durch, gerast. Ich habe mich genau auf die Zeit gestoppt. Ich würde mal sagen, etwas mehr über 20 Stunden waren es mindestens. Vielleicht habe ich aber auch 30 gespielt und ich habe es einfach nicht gemerkt. Weil manchmal spielst du, machst du an, denkst du spielst eine Stunde und dann merkst du, es sind 5. Also ich würde mal sagen, so 22, 23 Stunden braucht man auf jeden Fall, wenn man nur Main Story macht.
Ah, okay.
Und das wäre einfach Quatsch. Also ich glaube, niemand hetzt nur durch diese Main Story. Dafür ist die Welt zu schön und zu interessant und zu herausfordernd auch. Es gibt dann nämlich noch so die Hunting Lodge, also so ein Jägerverein, Schützenverein.
Jawohl, so ein Schießsportverein.
Genau, der natürlich auch wieder total, der hat auch so wieder seine ganz eigene Questreihe und so weiter, weil der ist, da sind lauter Machos drin und du bist natürlich die erste Außenseiter und noch eine Frau. Und es gibt dann so in den verschiedenen Punkten auf der Welt Prüfungen, die jeweils mit verschiedenen Techniken und verschiedenen Wesen zu tun haben. Und wenn du die in gewissen Zeitabschnitten erledigst, dann kriegst du dafür entweder, also gibst du 3 verschiedene Arten von Abzeichen. Diese Abzeichen kannst du dann wieder eintauschen gegen spezielle Ausrüstung, Waffen. Mhm. Und wie gesagt, es gibt noch eine spezielle Questreihe. Die habe ich aber nicht beendet, weil, wie gesagt, ich bin ziemlich durchgerusht. Deswegen weiß ich nicht, was da am Ende passiert. Ob man dann
gibt es danach, nach dem Spiel, wenn du jetzt da durch bist, quasi so ein, kannst du da noch weiterspielen oder ist das Spiel beendet und du müsstest wieder, gibt es so ein New Game Plus oder
nee,
so?
Es gibt, soweit ich weiß, kein New Game Plus. Es ist so, dass wenn du die Story durchgespielt hast und der Abspann durchgelaufen ist, dann setzt sich das Spiel vor dieser finalen Endgame Dings. Du hast zwar die Ausrüstung und du hast die Trophies und all das, was und die Skill Points und alles das, was du durchs Endgame bekommen hast, behältst du. Aber du wirst inhaltlich wieder zurückgesetzt auf den letzten davor. Ich glaube, das hat Mad Max auch so gemacht, wenn ich mich nicht irre.
Habe ich nicht gespielt.
Ja, aber also es ist nicht so, dass das Spiel dann vorbei ist und du musst von vorne anfangen. Ich glaube auch, dass das nicht viel bringen würde in der Welt. Interessant ist es ist natürlich auch, dass der Abspann quasi eine Mid-Credit-Scene hat.
Okay.
Und diese Mid-Credit-Scene.
Okay, jetzt darfst du nicht zu viel verraten.
Nein, aber ich will nur sagen, dass es die gibt. Und wer Mid-Credit-Scenes aus Filmen kennt, der weiß ja, warum die genutzt werden, was man da meistens mitmacht.
Ja.
So ist es hier auch.
Okay.
Das
klingt alles so nach so einem Rundum-Sorglos-Paket. Mhm. Wie würdest du das Spiel, ich weiß nicht, ob man das jetzt machen kann, wie würdest du das Spiel jetzt einfach so einschätzen mit der Position, was ist jetzt so PlayStation 4, Current Gen? Man sagt ja immer, also oder mir geht's ja immer so, dass ich denke, dass die Current Gen jetzt eigentlich noch nicht geliefert hat. Ja, also ich denke immer, ja, es gibt jetzt Virtual Reality, das so halb oder überhaupt nicht funktioniert, weil die Technik zu langsam ist. Es gibt ein paar schon herausragende Spiele. Wir hatten zuletzt The Last Guardian und so weiter. Aber ist Horizon Zero Dawn jetzt ein Grund, sich endgültig für die letzten Zweifler sich eine PS4 zu kaufen?
Ja.
Okay, danke fürs Zuhören.
Es ist vielleicht nicht der Mega-Generations-Hit, den du vielleicht den auch erwünscht. Ich glaube auch, der wird nicht mehr kommen, ehrlich gesagt. Aber das, was ich ja alles schon jetzt aufgezählt habe, wir haben gesagt, das ist ein Best-of von den Elementen der letzten mindestens 5 Jahre. Und die Elemente oder die Spiele, die wir aufgezählt haben, waren ja alles Top-Spiele. Witcher 3, Tomb Raider, Uncharted, Batman, das waren ja alles keine Scheißspiele. Und wenn du
ja gut, aber die sind vom Ursprung her ja schon in der Last Gen gewesen und die haben sich ja, wenn du jetzt Uncharted nimmst oder Batman oder so Witcher, die haben ja alle eine Generation vorher begonnen und haben sich ja nicht wesentlich neu verändert. Die sind alle ein bisschen größer geworden, die sind grafisch spektakulärer geworden, aber dass du jetzt sagst, Da ist jetzt ein Spiel, das hättest du so auf der letzten Generation nicht machen können. Das, wenn du jetzt erzählst, ah, man hat so eine Weitsicht, man läuft dahin, man läuft dahin, da sage ich halt, das
Nee.
hätte so in der
Auf der
Form, da
PS3,
hätte die
nee.
PS3 oder die Xbox 360, die wären da vorher
Ja,
eingeknickt.
definitiv. Also rein von der technischen Seite her ist Horizon Zero Dawn auf jeden Fall der Grund, warum es diese neue Generation gibt. Aber im Sinne von revolutionär in irgendeiner Art und Weise ist es halt nicht, ne? Sondern es ist halt der nächste Schritt in einer steten Entwicklung. Es ist kein Sprung oder kein. Es ist zum Beispiel jetzt nicht so wie jetzt, so anders wie jetzt beispielsweise Last Guardian oder Nier Automata oder sowas, die auch spielerisch andere Wege gehen. Das macht es halt nicht. Es hat sich alles das, was super ist, gesammelt, hat es aber nicht einfach nur zusammengewurschtelt und daraus ein Amalgam gemacht, sondern hat halt sich das genommen und in eine eigene tolle Welt und eine eigene spannende Story gesetzt. Und deswegen ist es für mich schon so, dass dass ich sage, es wäre so niemals möglich gewesen in der alten Generation. Aber wie gesagt, es ist nicht das, wo man jetzt sagt, okay, das haut mich jetzt von den Socken, weil das habe ich noch nicht, damit habe ich nicht gerechnet, sagen wir es mal so. Also es gibt natürlich in der Story Wendungen und so weiter und auch das mit diesen Riesen Dinos und so weiter ist auf den ersten Blick schon überraschend, aber es ist jetzt nicht so überraschend von den Mechaniken her, glaube ich. Also das meine ich. Deswegen ist es schwierig, diese Antwort jetzt außer diesem kurzen Ja, weil sobald man, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, muss man schon sagen, weil, also es gibt Leute, die sagen, das Spiel ist eben nicht so gut, weil es dieses alte Spieledenken repräsentiert. Ich habe einen Artikel gelesen. Jetzt müsste ich mal kurz nachgucken, wie diese Seite heißt. Dann kann ich dir das gleich sagen. Moment. Die Seite heißt The Verge, also mit V. Und die haben geschrieben, warum Zelda Breath of the Wild die Zukunft des
Ah ja,
Gaming ist
okay.
und Horizon Zero Dawn die Vergangenheit.
Ja, den Artikel habe ich auch
Ja.
gelesen. Ich habe den nur nicht ganz kapiert, weil was Zelda macht, dass also ich glaube, so, wenn man es mal kurz zusammenfasst, ist es so, dass du in Zelda, dass du das Spiel quasi benutzen kannst, um was ganz anderes zu machen, als was die Entwickler wollten.
Genau.
Ja? Und da muss man dazu sagen, das zu machen, das ich kenne, habe Zelda Breath of the Wild nicht gespielt. Also das kann das Nonplusultra sein, kann schon sein. Aber dieses Element, dass es in einem Spiel Elemente gibt, die von den Spielern ganz anders benutzt werden, ja, die gibt es schon seit 20 Jahren. Der Rocket Jump, wenn du den zum Beispiel bei Quake, da gibt es noch die Möglichkeit, dass du dir quasi mit einer Raketenexplosion höher springen kannst. Das war nie so beabsichtigt. Das hat irgendein Spiel herausgefunden. In Bioshock gibt es Sachen, wo du quasi die Plasmide so anwenden kannst und dadurch eine gewisse Kettenreaktion auslöst, die auch so nie gedacht war. Ja, dass das Ganze dieses Sandbox-Gefühl,
Genau.
das nicht nur was die auf die Welt anbetrifft, dass es da auch gibt.
Naja, Minecraft, ne?
Also
Also wie, ne?
ja,
Also
klar. Also dieses Minecraft-Prinzip, wobei Minecraft ja auch, wie gesagt, auch nicht der Ursprung war. Das ist sicherlich das Populärste, aber dass es in Videospielen immer wieder Elemente gab, egal ob das jetzt aus einem Bug heraus geboren wurde, ja, dass man durch Wände schießen kann oder sowas und dadurch einen taktischen Vorteil bekommt oder so, oder halt dieser Rocket Jump oder so, das gab es schon immer. Ja, ich weiß nicht, warum dann jetzt gerade Zelda dieser Paradigmenwechsel sein
Ja,
soll.
das ist genau mein Verständnis auch. Das habe ich auch nicht so verstanden. Ich habe Zelda nicht ausgiebig genug gespielt, um da jetzt auch eine qualifizierte Meinung zu sagen. Und das Problem ist wirklich, dass die jetzt auch so zeitnah aneinander rausgekommen sind und in manchen Dingen halt doch auch ähnlich sind und deswegen der Hang zum Vergleich natürlich auch sehr nahe liegt. Und ich finde aber, das sollte man einfach nicht tun. Also ich finde, man sollte Breath of the Wild und Horizon einfach nicht vergleichen. Das sind unterschiedliche Plattformen, unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche, also Zelda ist ein Titel, der hat halt Geschichte, ne? Also wie lange ist es her, als das erste Zelda rauskam?
30 Eben. Jahre bestimmt.
Und Horizon ist eine Über völlig neue IP, die ganz eigene Ideen in gewissen Sinne, ne? Also jetzt eigene Ideen im Sinne von die haben sich jetzt nicht, die haben nicht diesen negativ formiert Rattenschwanz an anderen Vorgängerspielen, die man schon irgendwie, das ist ja der Vorteil auch, dass Guerrilla Games bisher nur Killzone gemacht hat, da gibt es keine Vergleichspunkte in dem Sinne mit sich selbst. Zelda wiederum schon, und ich glaube, das ist auch das, was viele jetzt sehr positiv sehen, und das ist, finde ich jetzt auch nicht schlecht, ist, dass es ein sehr untypisches Zelda für ein Zelda-Spiel ist. Dass du eben von Anfang an alle, relativ bald alle Items hast, dass du überall hingehen kannst, dass du Dinge erkunden kannst. Das war so in der Art bisher noch nie möglich. Vor allem im Vergleich zu den letzten Spielen, wo du zum Beispiel, ich glaube, das war bei Twilight Princess oder Skyward Sword, jetzt weiß ich es nicht genau, dass du erstmal in so einem Startgebiet bist und dann ewig irgendwie auf so einem Fluginsel-Ding rumläufst. Und Breath of the Wild macht halt vieles anders als bisher Zelda-Spiele gemacht haben. Aber das heißt für mich nicht, dass es der heilige Gral an neuer, ich kann sowieso Artikel, die sagen, das ist die Zukunft des Spielens, nehme ich halt sowieso nicht ernst. Es tut mir leid, weil das ist Quatsch. Ich habe noch nie einen Artikel gelesen, der überschrieben war mit XY ist die Zukunft von Z Alpha. Das hat mich noch nie überzeugt, warum in diesen Artikeln war ich nie am Ende und sage, ja, stimmt, das wird die Zukunft davon. Und bei dem Artikel war es leider auch so. Ich meine nur, also es ist einfach, na klar, es sind beides Open-World-Spiele und beide haben auch so ein bisschen dieses Erkunden und so weiter, aber was ich so gehört habe oder mitbekommen habe von Zelda, ist halt die Story zum Beispiel, ist dieselbe 0815-Story, die du bei Zelda schon immer hattest. Und am Ende rettest du Zelda von Ganon. Das ist immer das Gleiche. Und das ist hier halt nicht so. Aber das soll jetzt auch genug des Vergleichs mit Zelda sein. Jetzt habe ich nämlich schon völlig vergessen. Genau, jetzt weiß ich, warum ich diesen Artikel erwähnt habe, weil du gefragt hast, ob das ein dass das jetzt so der System-Seller, wie auch immer, Generation-Killer ist. Und dieser Artikel sagt ja genau das Gegenteil, sondern er sagt, das ist halt die Vergangenheit. Und ich sage, nee, es ist einfach der Ist-Zustand. Das ist das, was in diesem Bereich gerade das Beste ist. Du findest kein besseres Open-World-Spiel auf der aktuellen Konsolengeneration, das all das schafft, was Horizon schafft. Wie gesagt, Zelda kann ich nicht mit reinnehmen, weil ich es nicht gespielt habe, ausgiebig. Ich habe das 20 Minuten auf einem Event gespielt. Aber ich finde, dass Nintendo-Titel sowieso ein bisschen rausfallen. Ne? Da ist es ein ganz anderer Grafikstil. Es ist andere Zielgruppe. Ich weiß nicht. Also deswegen muss man Zelda vielleicht so ein bisschen ausklammern. Vor allem, weil wir es beide nicht gespielt haben. Aber ich finde, Horizon Zero Dawn ist das Maximum an großartigen Spielegefühl, was ein Open-World-Action-RPG leisten kann.
Fassen wir zusammen. Ein Best-of-Open-World-Spiel, das alles richtig macht und ganz wenig falsch. Und das sich vor allem für Sony und für Guerrilla Games richtig gelohnt hat. Die haben die Verkaufszahlen veröffentlicht, 2,6 Millionen. Und damit, nach eigenen Angaben, sagen sie, das ist die am meisten verkaufte neue, dass ich das richtig zusammenkriege, die am meisten verkaufte neue IP für die Current Gen.
Okay.
Also keine neues Intellectual Property, keine neue Marke, also die extra für PS4 oder für die Current Gen entwickelt wurde, hat sich öfters verkauft als dieses Spiel.
Also Neck zum Beispiel. Als Neck zum Beispiel.
Ja, okay. Aber wen interessiert das? Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass die dann richtig gutes, also jetzt rein wirtschaftlich gesprochen, ein Hit gelandet haben. Und
Ist
wenn du
richtig.
jetzt sagst, es gibt eine Mid-Credit-Sequenz, dann kann man sich ja vielleicht vorstellen, dass es mit Son of Aloy oder irgendwie Aloy Strikes Back weitergehen wird.
Rise of
Rise of Aloy
Horizon
oder so.
Zero
Ja.
Dawn Resurgence.
Ja, genau, irgend sowas. Virtual Reality war
Naja,
jetzt
also
noch
ich
das Wort.
hoffe, dass, wenn es einen Nachfolger gibt, dass er erst für die nächste Gen rauskommen wird, weil ich glaube, sonst wird es so ein bisschen darunter leiden, dass es zu nah an dem ersten Teil ist. Das ist.
Die Gefahr könnte sein, dass das, was Ubisoft gemacht hat, also verUbisoftet, ja. Wenn man jetzt mal nimmt, Far Cry 3 war eigentlich ein guter Open-World-Shooter, ja. Und Far Cry 4 war genau das gleiche, nur woanders. Und überhaupt so dieses Prinzip, du hast ja schon gesagt, diese Ubisoft Tower, dass da sich ein bisschen zu viel Assassin's Creed, ein bisschen zu viel, dass sich das Spielprinzip einfach wiederholt. Dass es man vielleicht jetzt also Horizon Zero Dawn jetzt einen zweiten Teil macht, in der dann einfach nur die Elemente nimmt, die da sind, vielleicht noch ein bisschen bessere Grafik
Noch
macht,
größere Welt.
vielleicht noch größere Welt macht, vielleicht noch actionreicher macht, dann wirklich mit einer Checkliste halt rangeht und sagt, also das hat funktioniert, aber das mit den Haikus in den Metal Plants, das lassen wir mal weg, ja, das interessiert sowieso keinen. Ja, nein, das könnte ich mir halt vorstellen.
Also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, und ich weiß, ich stehe da häufig allein da. Ich möchte eigentlich keine Fortsetzung haben von diesem Spiel. Aber dadurch, dass es jetzt so erfolgreich ist, wird irgendwann eine kommen. Deswegen hoffe ich, sie kommt so spät wie möglich, dass es vielleicht in der nächsten Generation oder in der VR-Version dann wirklich nochmal eine ganz andere Art von Spiel ist. Weil ich bin so jemand, ich sag, das ist so perfekt in sich. Lass es doch bitte so. Wie zum Beispiel auch, ich mir keine zweite Staffel von Life is Strange wünsche. Weil ich die erste Staffel halt so gut fand, dass ich Angst habe, je mehr sie jetzt da irgendwie noch versuchen dran zu hängen, was vielleicht ursprünglich gar nicht geplant war, machen sie eher kaputt. Oder Stranger Things, die Serie. Ich hätte gut damit leben können, dass es nur diese eine Staffel gibt. Und ich habe riesen Schiss davor, dass die zweite Staffel Kacke wird. Aber, und
Ja,
das.
Stranger Things ist so, das hat aber am Ende zu sehr auf
Ja,
Fortsetzung, nach
natürlich, klar.
Fortsetzung
Aber das ist
gerufen.
halt hier bei Horizon auch so, ne? Also.
Ja.
Aber
Wir schweifen
ja, wir
ab.
müssen. Nee, ich meine nur, ich bin eigentlich so
Ich
zufrieden.
weiß,
Ich
was
bin
du
so
meinst.
zufrieden.
Ich
Macht
weiß,
bitte
was du.
keinen Scheiß mit dieser IP und wenn, dann erzählt eine völlig andere Geschichte mit neuen Figuren oder mit anknüpfenden Figuren, weil ich glaube, die Geschichte von Aloy ist eigentlich jetzt auch damit erzählt, würde ich sagen. Ohne dass ich jetzt da zu viel verrate. Ich bin damit zufrieden. So wollte ich das meine ich damit. Es ist nicht da, dass ich jetzt irgendwie sage, es ist zu Ende, sondern ich bin damit zufrieden, wie das ausgeht und muss keine Fortsetzung in irgendeiner Art haben.
Wir sind auch zu Ende mit unserem Podcast über Horizon Zero Dawn, dem neuen Action-RPG-Open-World-Brett von Guerilla Games und Sony. Lara ist der Meinung, bloß keine Fortsetzung, das ist so gut, so perfekt, wie es jetzt ist, besser wird's nicht. Wir warten ab. Wir warten auch ab, was ihr so unter dem Artikel bzw. unter dem Podcast in die Kommentare schreibt. Würde uns nämlich sehr interessieren.
Und wir würden uns auch
Und
freuen,
ansonsten.
wenn ihr den Podcast gerne auch bei iTunes bewertet.
Ja, genau, das ist mir neulich auch eingefallen. Ja, das wäre sehr schön. Ja, wir hören uns bald wieder mit einem neuen spannenden Thema hier auf polygamia.de. Bis dann, auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.